Wir wollen uns heute gemeinsam unter ein Wort stellen aus Lukas 16, Lukas 16, ab Vers 19. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von den Brosamen, die vom Tisch des Reichen fielen, und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Und zu all dem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, so dass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er sie warnt, damit nicht auch sie an diesem Ort der Qual kommen. Abraham spricht zu ihm: Sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände. Wir wollen noch einmal kurz beten. Unser Vater, es ist dein heiliges Wort, das wir lesen und aufschlagen. Und du gibst uns hier Weisung und belehrst uns über die Wahrheiten des Lebens in dieser Zeit und danach. Und so bitten wir dich, gib uns demütige Herzen vor dir, auf dein Wort zu hören, und lass es auf gutem Boden fallen. Reinige du uns und gib deinen Segen zu deinem Wort durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Amen. Nun, wir haben hier zwei Menschen. Zwei Menschen, die für alle Menschen stehen auf der ganzen Erde. Zwei Menschen, die sozusagen als Typus dastehen für alle Menschen, wo immer sie auch sind. Es ist aber keine Botschaft, es ist kein Text, kein Gleichnis, das der Jesus hier bringt, gegen Reiche und für die Armen. Das wird sehr deutlich darin, dass Jesus das Paradies Abrahams Schoß nennt. Von Abraham lesen wir in 1. Mose 13, das möchte ich einfach der Deutlichkeit halber hier lesen: Und Abraham war sehr reich geworden, reich an Vieh, Silber und Gold. Also Abraham, ein sehr, sehr reicher Mann, war hier im Paradies, und Abrahams Schoß ist hier das Bild von dem Paradies. Also kein Gleichnis gegen Reiche und für Arme. Und doch ein Gleichnis für zwei Gruppen von allen Menschen. Und das möchten wir tun. Wir möchten sozusagen hier sehen, für wen stehen diese beiden Männer. Für wen steht der reiche Mann als Typus sozusagen, und für wen steht der Arme. Es gibt keinen dazwischen, es gibt nur diese zwei Gruppen. Und der Jesus macht das immer wieder deutlich in vielen Gleichnissen, dass es zwei Gruppen gibt. Die einen und die anderen. Die einen, die das Leben haben, und die anderen, die es nicht haben. Die einen, die zur ewigen Verdammnis gehen, und die anderen, die zur ewigen Errettung gehen. Und die Frage, die sich hier stellt, ist: Zu welcher Gruppe gehörst du? Zu welcher Gruppe gehören wir? Dieser Text macht noch etwas deutlich. Es gibt zwei Bereiche. Ein Hier und ein Danach. Ein Jetzt und ein Später. Ein vor Menschen und ein vor Gott. Was bin ich vor Menschen und was bin ich vor Gott? Und wir sehen hier diese zwei Menschen, sehr unterschiedlich. Unterschiedlicher kann es gar nicht sein auf Erden. und auch sehr unterschiedlich danach, nach dem Tode. Was passiert mit ihnen? Wir werden noch detaillierter darauf eingehen. Beide sterben. Darin sind sie sich gleich. Der Reiche muss sterben, der Arme auch. Beidem sterben. Und beide sehen wir später weiterleben. Der eine im Paradies, in der Ewigkeit, der andere im Hades, im Totenreich, in der Hölle. Und hier, und das müssen wir uns vor Augen halten, redet der ewige Sohn Gottes. Hier redet der Herr Jesus Christus selbst, der Schöpfer des Universums, der, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist. Und er sagt uns hier, was vorher ist und was nachher ist. Es ist also nicht einfach eine Meinung von Menschen. Es ist nicht einfach eine Hypothese, sondern es ist der ewige Sohn Gottes, der uns hier Klarheit darüber gibt, wie es sein wird und was wirklich da ist. Was ist mit dem Leben nach dem Tode? Diese Antwort gibt uns der Herr Jesus selbst. Nun kommen wir zuerst auf den reichen Mann. Wofür steht der Reiche? Wir lesen von ihm, es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Eine kurze Zusammenfassung seines ganzen Lebens. Purpur war die Kleidung der Reichen, der Könige. Es war die äußere Kleidung, die man nach außen hin trug. Sie stellte Prunk dar, Prunk und Reichtum. Und Leinwand war die Unterkleidung, feine, heißt es hier, feine oder kostbare Leinwand. Es war was Besonderes. Er konnte es sich leisten. Er musste nicht nur nach außen den Reichen spielen, sondern er war wirklich reich. Er hatte wirklich alles, was diese Erde zu bieten hatte. Er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand. Aber noch mehr, wir lesen hier, er lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Nun, viele Reiche leben nicht alle Tage herrlich und in Freuden. Allein wenn es da um die Gesundheit geht, wie viele sind krank, wie viele müssen große Schwierigkeiten durchgehen. Aber dieser Mann, den zeigt der Jesus als jemanden, der alle Tage herrlich und in Freuden lebte. Er freute sich bester Gesundheit. Er hatte alles, was er brauchte. Er hatte das Glück. Das Glück war mit ihm. Nun, wofür steht dieser Reiche? Der Jesus malt ihn äußerlich reich. In Psalm 17 haben wir es gelesen. Da wird auch dieser Mensch charakterisiert. Und da kommt etwas mehr raus von dem, was, denke ich, der Herr Jesus hier meinte. Und wir werden da noch weiter drauf eingehen. Psalm 17. Da ist der Psalmist in Bedrängnis und dann erzählt er etwas von dem Charakter dieser Menschen. Errette meine Seele, sagt er, von dem Gottlosen durch dein Schwert. Er betet hier, dass Gott ihn errettet von dem Gottlosen. Aber dann charakterisiert er den Gottlosen. Von den Leuten durch deine Hand, jetzt kommt's, von den Leuten dieser Welt. Von den Leuten dieser Welt. Deren Teil in diesem Leben ist. Und deren Bauch, sagt er, du füllst mit deinem Gut. Gott, du gibst ihnen diesen Teil. Du füllst ihren Bauch mit deinem Gut. Sie haben Söhne genug. Also, sie haben Reichtum auch in dem, in der Nachkommenschaft. Und lassen, was sie übrig haben, ihren Kindern. Sie können es sogar vererben auf weitere Generationen. Aber das Charakteristische hier ist, er sagt, deren Teil in diesem Leben ist. Sie sind von dieser Welt. Das sind die Menschen, deren Reichtum auf diese Erde beschränkt ist. Deren Reichtum auf das Sichtbare beschränkt ist. Er sagt, das sind die Menschen, von denen er redet. Und Jesus zeigt hier sozusagen diesen reichen Mann. Dieser reiche Mann, der sich in Purpur kleidete und sagt, der ist reich in dem, was diese Welt zu bieten hat. Aber dieser reiche Mann steht nicht nur für die Reichen, sondern er steht für alle, die reich sind in dem Sichtbaren und meinen hierin ihren Reichtum zu finden. Die auf die Güter dieser Welt ausgerichtet sind und darin den ganzen Gewinn sehen. Ob ich nun reich bin und den Reichtum genieße oder arm bin und nach Reichtum strebe, ich gehöre genau zu dieser Gruppe. Ob ich nun gesund bin und mich bester Gesundheit erfreue und sage, Hauptsache gesund, oder ob ich krank bin und leide und auch sage, Hauptsache gesund. Wenn das alles ist, dann gehöre ich zu dieser Gruppe von Menschen, zu denen, die reich sind in dieser Welt, deren Teil in diesem Leben ist. Dieser Reichtum oder deren Teil in diesem Leben ist, äußert sich in verschiedener Hinsicht. Je nachdem vielleicht, wie wir vom Charakter veranlagt sind, je nachdem, in welchem Alter wir sind, je nachdem, was wir für eine Vergangenheit haben, ist vielleicht der junge Mensch. Der junge Mensch sagt, das Glück ist zu genießen, was die Welt zu bieten hat. Ich suche den Kick, ich suche neue Erfahrungen, ich suche die Befriedigung meiner Lust, meiner Begierde. Und er geht in die Welt, wie es von dem verlorenen Sohn heißt, und er suchte ein ausschweifendes Leben, und er suchte das Glück darin. Sein Teil war von dieser Welt. Er suchte den Reichtum in einer, sagen wir mal, in verschiedenen anderen Fällen. Da ist vielleicht ein anderer, der den Reichtum woanders sucht. Er sagt, nun, er führt ein anständiges Leben. Sein Ziel ist nicht unbedingt das Glück, nicht die direkte Erfüllung der Begierde, sondern seine Freude ist vielleicht das Haus, die Karriere, die Macht, die Sicherheit. Auch das, was dieses Leben zu bieten hat. Er führt ein anständiges Leben. Er hat vielleicht alles. Und er möchte auch, er ist auch anständig vor sich selbst und zu seinem Nächsten. Und trotzdem, sein ganzes Denken ist beschränkt auf das, was diese Welt zu bieten hat. Und seine Sicherheit und sein Gewinn sieht er darin. Für beide Gruppen, für beide oder für alle Menschen, schließt das Religion und Frömmigkeit nicht aus. Denn auch das ist ein Gewinn für diese Welt und für diese Zeit. Wir brauchen Religion, sonst können wir auch das Gegenwärtige gar nicht genießen. Unser Gewissen klagt uns an. Das Gewissen sagt, du bist schuldig vor Gott. Und deswegen brauchen wir Religion, um unser Gewissen zu beruhigen, um besser in dieser Welt zu leben. Ja, manche gehen sogar noch weiter. Für manche ist Religion sogar der Inhalt des Gewinnes dieser Welt. Und ich glaube, der Jesus spricht hier in besonderer Weise auch die Pharisäer an, die damals gerade darin ihren Inhalt sahen. Religion war ihr Gewinn. Das war das, was sie vor den Menschen präsentierten. Das war das, wo sie wonach sie strebten, nämlich von den Menschen gesehen und anerkannt zu werden und gerühmt zu werden als besonders fromm. Wir sehen das in Lukas 18, Vers 9. In Lukas 18, wo der Jesus das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner erzählt. Und er stellt hier den Pharisäer dar. Und wir sehen, der Pharisäer war ein Mann von dieser Welt. Sehr fromm, oft gebetet, viel Kasteiungen auf sich genommen und doch ein Mann dieser Welt. Und wird dargestellt durch diesen Reichen, der reich ist in sich selbst. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so. Also sagt, zwei Männer gingen in den Tempel, der Pharisäer und der Zöllner. Und wir sehen, wir wollen jetzt gerade nur auf den Pharisäer blicken und später auch auf den Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so, O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Zufrieden mit sich selbst. Sein Gewinn war das, was er jetzt in diesem Leben ist. Und das, was er vor seinen Augen ist und vor den Augen der anderen. Und er brüstet sich damit, dass er frommer ist als die anderen. Und er hat sein Gewissen beruhigt mit dem, dass er mehr aufzuweisen hat als der Zöllner, dass er ein besseres Leben aufzuweisen hat als der Zöllner. Und er denkt, das ist, er kann das sogar vor Gott präsentieren und Gott muss mit ihm zufrieden sein. Das ist der reiche Mann. Der reiche Mann, der zufrieden ist mit sich selbst. Aber was sehen wir von dem Reichen? Wir sehen sein Ende. Und wenn wir erstmal mit den Augen der Menschen blicken, dann sagen wir auch ein wunderbares Ende. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben, heißt es hier. Und er wurde begraben. Der Arme starb, von dem heißt es nicht, dass er begraben wurde. Aber hier der Reiche wurde begraben. Und es war bestimmt eine wunderbare Beerdigung mit viel Prunk, mit viel Darstellung. Er war ja reich, er konnte sich das leisten. Da war alles da, menschlich, einen ehrenvollen Abgang. Was hat man da für Lobreden auf ihn geschwungen? Und doch heißt es nichts, dass hier jemand sich um seine Seele kümmert, wie bei Lazarus. sondern das nächste, was wir dann von ihm lesen, es heißt hier, dass er seine Augen aufhob, und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Nun, dieser Reiche bittet jetzt den Abraham, er soll doch den Lazarus schicken, und er bittet um die mindeste Gabe, um die kleinste Gabe nach dem Tode. Vorher war er der Reiche und der Lazarus lag vor seiner Tür, und es scheint so, als hat er sich nicht mal um ihn gekümmert, es kümmerte ihn nicht, im Gegenteil, es heißt, das Wort, das hier benutzt wird von Lazarus, er war vor dessen Tür geworfen. Und von Lazarus heißt es, er begehrte sich zu sättigen, das heißt, er bekam es oft nicht mal. Dieser Mann hatte genug in sich selbst und der Arme kümmerte ihn nicht. Und jetzt nachher auf einmal merkt er, wo er stand. Jetzt leidet er Qualen und jetzt ruft er ihn an. Und er sagt, und er möchte sozusagen ein bisschen Erquickung haben, und der Abraham sagt, es geht nicht, es ist eine große Kluft, es ist eine große Trennung, so wie sie war auf der Erde, so ist sie noch größer jetzt nach dem Tod. Es gibt kein Rüber, weder von der einen Seite zur anderen noch von der anderen zurück. Wir fragen uns, warum? Warum war der Reiche hier? Und nachher in diesem Gespräch, und deswegen komme ich drauf, wird deutlich, was eigentlich die Ursache war, was die Haltung dieses Reichen war. Er bittet nämlich den Vater Abraham dann, dass er den Lazarus zu seinen Brüdern sende, dass er sie warnt. Es ist erstaunlich, dieser Pharisäer, der gerecht war in sich selbst und den Armen vor seiner Tür verachtete, der möchte nun, dass dieser Arme hingeht zu seinen Brüdern und sie warnt, weil er merkt, er hatte mehr, als er in seinem Leben hatte. Der hatte etwas mehr, er merkt, er hatte mehr, als er, obwohl er vorher meinte, er hätte alles. Und er sagt, er sollen gewarnt werden, seine Brüder sollen gewarnt werden. Was war also das Problem? Das Problem war, dass er in seinem Leben die Warnung nicht gehört hatte. Das Problem, ja, sein Leben war ein Problem, er war zufrieden in sich selbst. Aber das war nicht der eigentliche Grund, warum er hier im Hades war, warum er hier Qualen litt. Der eigentliche Grund war, dass er die Warnungen, die Gott ihm gegeben hat, in seinem Leben überhört hat. Er hat sie von sich gestoßen. Er hat sie nicht akzeptiert. Gott hat ihn gewarnt. Und dann heißt es weiter, sagt er zu ihm, er möchte ja, dass Lazarus kommt, und er sagt Abraham zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Er sagt, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er hat die Warnungen gehört. Und was hat ihm gefehlt? Die Buße. Er hat nicht Buße getan. Er sah sich selbst als gerecht. Er brauchte keine Buße. Er war ja reich. Er war reich nicht nur äußerlich, sondern dieser äußerliche Reichtum steht für den Menschen, der reich ist in sich selbst. Und der immer noch meint, er könnte Gott irgendwas vorweisen. Er könnte Gott irgendwas bringen und Gott irgendwas präsentieren. Das ist der reiche Mann. Und was ist die Konsequenz von diesem Reichtum? Nämlich die Konsequenz ist, dass man nicht auf die Stimme der Propheten hört, die einen auffordern, Buße zu tun. Abraham sagt, sie haben Mose und die Propheten. Nun, was lehrt uns Mose und die Propheten? Mose und die Propheten lehren uns, da ist ein Gott, ein Schöpfer des Himmels und der Erde. Sie lehren uns, dass wir seine Geschöpfe sind. Mose und die Propheten zeigen uns den Maßstab Gottes und die Heiligkeit Gottes und wie gerecht Gott ist. Und das Gesetz, das Gott gegeben hat, um seinen Charakter darzustellen und um uns zu belehren, hat in besonderer Weise die Funktion, dass es uns überführen soll, wie unfähig wir sind, überhaupt Gottes Maßstab zu erfüllen, dass wir schuldig sind. Dass wir nie zu der Überzeugung kommen, dass wir glauben, wir wären reich vor Gott in uns selbst. Und das ganze Gesetz und die Propheten und bis zu dem Herrn Jesus, sie haben eine Botschaft. Und der Herr Jesus legt das in der Bergpredigt dar. Und es war die eine Botschaft, tut Buße. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Und wir sehen hier, der reiche Mann im Hades preist eigentlich noch die Güte Gottes. Denn er sagt, sie sollen Lazarus senden, er soll Lazarus senden, damit seine Brüder das Evangelium hören und Buße tun. Welchen Sinn hat Buße, wenn Gott nicht bereit ist zu vergeben? Buße hat nur einen Sinn, wenn Gott willig ist zu vergeben. Und er weiß es, er weiß, Gott ist willig zu vergeben. Und er sagt damit deutlich, ich habe nicht Buße getan. Die mangelnde Buße war es, warum er hier ist, weil er nicht bereit war, umzukehren. Er hatte noch zu viel von sich selbst, er war noch zu sehr von sich selbst überzeugt. Und so sehen wir, es war die mangelnde Bereitschaft, Buße zu tun. Und er denkt hier, und er hält es vor und sagt, nein, wenn einer von den Toten kommen würde, dann würden sie hören, der Jesus sagt, nein. Auch wenn einer von den Toten kommt, sie werden nicht hören, weil sie nicht hören wollen. Und es ist interessant, dass Jesus auch diesen Mann Lazarus nennt. Als nämlich Lazarus auferweckt worden ist von den Toten, als ein Beweis der Macht Gottes, dass dies der Sohn Gottes war, der gekommen ist, um die Sünden von Sünden zu erretten und aus dem ewigen Tod zu befreien. Was haben die Juden gemacht? Was haben die Pharisäer gemacht? Sie haben gesagt, auf, lasst uns ihn töten. Der Beweis, den Gott gegeben hat, den wollten sie nicht haben. Und die Welt wird es auch nie akzeptieren. Warum? Weil sie es nicht will, es sei denn, sie erkennt ihre Schuldigkeit vor Gott und wird durch Gottes Macht überführt. Wir sehen also, dieser Mann, weil er reich war in sich selbst, zufrieden mit sich selbst, und weil er darum die Botschaft der Propheten von Gott verachtet hat und nicht Buße getan hat, darum ist er hier in dem Hades. Ich möchte dazu noch einen Vers lesen in Jesaja. Jesaja 55, da zeigt, und das ist etwas, und das ist, was selbst hier der reiche Mann im Hades eigentlich verkündigt. Jesaja 55, Vers 6 sagt, er sucht den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, während er nahe ist, der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn. So wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Und das hat er nicht getan. Er hat nicht auf die Stimme der Propheten gehört. Nun kommen wir zu Lazarus. Hier ein Mann, der alles hatte, was dieses Leben zu bieten hat. Vor Menschen ein hoher Mann. Und Gott, der Herr Jesus hat gezeigt, vor Gott hatte er nichts zu bringen. Und hier kommt ein Armer. Und der Jesus malt ihn bewusst so arm, dass wir sagen würden, oder uns fragen würden, ist sein Leben überhaupt lebenswert? Hätte er nicht lieber gleich als Baby sterben sollen oder noch im Mutterleib? Was war denn das für ein Leben? Es war ein Armer namens Lazarus, also er hatte überhaupt keine Güter dieser Welt und er lag vor dessen Tür voller Geschwüre, das heißt, er hatte noch die Krankheit. Hier der Gottlose erfreut sich bester Gesundheit und hier der Gerechte hat diese Krankheit, wie wir von Hiob lesen, dass er nicht mal schlafen konnte, weil er sich Tag für Tag nur jucken und kratzen musste. Und hier liegt er vor dessen Tür voller Geschwüre. Und er begehrte sich zu sättigen von dem Brosamen, das heißt, er bekam nicht genug, die vom Tische des Reichen fielen, und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre, selbst die unreinen Tiere damals, unreine Tiere in der Zeit, wo der Jesus das erzählt, sie leckten seine Geschwüre. Was hatte dieser Mann zu bieten? Ich glaube, der Herr Jesus nennt ihn bewusst Lazarus. Und es ist erstaunlich, der Reiche hat keinen Namen. Aber den Armen, den kannte der Herr Jesus. Und das war das Besondere. Er kannte ihn. Der heißt Lazarus. Und Lazarus bedeutet, habe ich nachgelesen, Gott gab. Gott gab. Seht ihr? Da machte er Jesus deutlich, worin dieser arme Mann aber reich war, nämlich in den Gaben Gottes, in dem, was Gott gegeben hat. Er hatte überhaupt nichts zu bringen. Und dafür steht dieser Mann, der Arme, er hat nichts zu bringen. Er sagt, Herr, was ich dir zu bringen habe, ist nichts. Es ist Ungerechtigkeit, es sind Geschwüre, ich habe nichts. Aber ich habe etwas, nämlich das, was du gegeben hast, Gott gab. Und wieder sollten wir in das Gleichnis von dem Pharisäer und vom Zöllner hineingehen. Lukas 18, Vers 13. Und der Zöllner stand von ferne wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Das Einzige, worauf ich hoffe, O Gott, ist das, was du gibst, nämlich Gnade und Erbarmen. Gott sei mir, dem Sünder, gnädig, ich habe nichts zu bringen. Und Herr Jesus sagt hier, das ist der Glückselige. Das ist der, der in Abrahams Schoß ist. Und Abrahams Schoß ist ein Bild für den Reichtum des Paradieses, für die Nähe des Herrn. Er ist der wahre Sohn Abrahams. Es ist erstaunlich, dass dieser Reiche sagt, Vater Abraham. Die Pharisäer haben gesagt, sie sind Nachkommen Abrahams und Abraham ist ihr Vater. Und Abraham antwortet ihm und sagt, Sohn, äußerlich Sohn. Du hast all diese Güter gehabt, du hast Mose und die Propheten gehabt und bist doch abgeschnitten. Hier war der wahre Sohn, der Sohn des Glaubens. Der Pharisäer, der Zöllner, der verachtet war in diesem Leben, der hatte den Glauben Abrahams. Und er war im Schoß Abrahams. Warum? Weil er ein wahres Kind Abrahams war, nämlich das Kind des Glaubens. Und deswegen genießt er den Reichtum des Himmels. Und aus dieser Geschichte wird deutlich und aus dem Gespräch nachher, auch Lazarus gehörte zu der Gruppe, die erst durch den reichen Mann dargestellt wurde. Auch Lazarus gehörte früher zu der Gruppe und er war genauso schuldig vor Gott. Aber Lazarus war der, der gehört hatte auf Mose und die Propheten und der seine Schuldigkeit und seine Unzulänglichkeit erkannt hat und er hat Buße getan. Das ist das Entscheidende, was durch diese Botschaft rauskommt. Und dadurch wurde er arm in sich selbst. Wenn wir Mose und die Propheten hören, wenn wir wirklich auf das Wort Gottes hören, merken wir, wie arm wir sind vor Gott und dass wir Gott nichts bringen können. Das ist auch der Unterschied von den Religionen. Die Religionen sind von dieser Welt, darum heißen sie auch Weltreligionen. Sie sind, um das Herz hier in dieser Gegenwart zu befriedigen. Aber das Wort Gottes zeigt, dass wir keine Religion vor Gott bringen können, außer das, was Gott selbst gebracht hat. Dass wir keine Gerechtigkeit vor Gott haben, als die, die Christus für uns erwirkt hat. Es ist eine geschenkte Gerechtigkeit. Lazarus war reich in Gott. Er war reich in dem, was Gott gab. Und zum Schluss möchte ich hier auf den hinweisen, der uns diese Geschichte erzählt, nämlich auf den Herrn Jesus. Hier lehrt nicht der über Himmel und Hölle, über ewige Gerechtigkeit und Verdammnis, nicht ein Mensch über ewige Gerechtigkeit und Verdammnis, nicht ich, sondern der Herr Jesus. Wir als Menschen können manchmal hart sein. Und wir sind manchmal dazu geneigt, vielleicht die Hölle besonders heiß zu machen, um einen irdischen Eindruck zu erwecken oder umgekehrt, den Himmel besonders schön und die menschlichen Gefühle zu erwecken. Aber hier ist der Herr Jesus selbst, der das lehrt. Und da sollten wir nur kurz darüber nachdenken, es ist der, der die Höllenqualen erlitt, für die, die gerechtfertigt werden sollen. Es ist nicht einfach jemand, der einfach so von der Hölle redet, sondern der, der gesagt hat, dass er die Qualen derer auf sich nimmt, die Buße tun und an ihn glauben. Und die Offenbarung sagt uns, es war eine große, und ich sah eine große Menge. Eine Zahl, die niemand zählen konnte, Tausende von Tausenden. Und der Mann, der Sohn Gottes, der die Qualen dieser Menge auf sich nahm, um sie zu rechtfertigen, um ihnen zu vergeben, der sagt uns hier, erzählt uns hier von den Qualen der Hölle. Schaut, und das macht noch einmal den Ruf so deutlich, den Ruf Gottes, umzukehren und Buße zu tun. Gott sagt, ich bin bereit zu vergeben dem, der umkehrt. Und was bedeutet es für ihn zu vergeben? Es bedeutete, seinen einzigen Sohn zu geben. Der Herr Jesus sagt, kehrt doch um und tut Buße. Und was bedeutet es für ihn? Es bedeutet, dass er die Qualen auf sich nimmt und die Schuld der Sünde trägt. Und zwar nicht nur etwas, sondern bis zum die volle Schuld trägt, die sie verdient haben. Wenn ein Mensch errettet werden sollte, so musste der Herr Jesus die Höllenqualen von einem Menschen für alle Ewigkeit auf sich nehmen. Und wenn zwei, dann für zwei. Aber er hat es für Tausende und Tausende getan, sodass die Bibel sagt, sie können nicht gezählt werden. Er nahm ihre Qualen auf sich, damit sie Vergebung empfangen, durch Buße und Glauben an ihn. Es stellt sich wieder die Frage, zu welcher Gruppe von Menschen gehörst du? Zum reichen Mann oder zum armen Lazarus? Von Natur aus gehören wir alle zu dem reichen Mann. Aber durch Buße und Umkehr, indem wir auf das Wort Gottes hören und uns selbst von Gottes Licht sehen, kommen wir von dem einen zum anderen. Lazarus war ein Begnadeter. Einer, der dem Gott gegeben hat, der empfangen hat. Nein, er war nicht reich in sich selbst. Er wurde reich, weil Gott ihn reich machte durch die Armut seines einzigen Sohnes. Amen. Und noch einmal beten. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass du deinen Sohn gegeben hast als Lösegeld für unsere Sünden. Und wir danken dir, dass wir dir nichts bringen dürfen und auch nicht brauchen. Weil du siehst, wie sehr wir dazu geneigt sind. Und so preisen wir dich, dass du alles getan hast durch deine Gnade. Wir danken dir, dass du dich als der Gott offenbarst, der Sünden vergibt und jedem, der umkehrt, Leben gibt. Und so wollen wir dich bitten, dass du auch dieses Wort gebrauchst, um unsere Herzen in dein Licht zu stellen. Wir wollen dich bitten für jeden Einzelnen, der noch reich ist in sich selbst, dass du ihm die Augen öffnest, zu erkennen, wer er in deinen Augen ist und wie du ihn siehst. O Vater, dass jeder Einzelne vor dir sich stellt und in deine Gegenwart tritt, in Buße und Umkehr. Noch einmal danken wir dir für den Reichtum, den du in Christus offenbart hast. Herr Jesus, wir danken dir, dass du dein Leben gegeben hast als Lösegeld. Wir danken dir für das ewige Erbe, für den Reichtum, den wir in dir haben. Und wir wollen dich bitten, dass du uns Gnade schenkst, darum auch barmherzig und mitleidig zu sein mit denen, die noch verloren sind. Wir bitten dich um das Wirken deines Geistes, um Erweckung in unserer Zeit. Wir bitten dich, dass du noch viele errettest durch dein Evangelium und durch deine Gnade. Amen.